Das ist auch schon eine der ersten Fragen oder auch eine der häufigen Fragen, die wir bekommen. Was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Und am liebsten würde ich dann auch immer antworten, dass wir halt einfach nur Kaffee trinken und Händchen halten. Weil ich glaube, viele stellen sich das dann so vor, weil wir tun ja eh nur reden.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Und heute haben wir eine Spezialfolge vorbereitet. Oder vielleicht ist sie einfach nur speziell oder exklusiv, eigentlich exklusiv. Und zwar exklusiv für unsere lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen aus dem Austausch, dass wir ja mit denselben Fragen konfrontiert sind, auch wenn wir in unterschiedlichen Gebieten tätig sind und dass ja niemand der Palliative Care entkommen kann, auch wenn das manche vielleicht gerne würden. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir beantworten Fragen, die sich so über die Zeit angesammelt haben. Weil wir wissen, Palliative Care ist noch immer ein junges Fach, wenn man dran denkt, dass die ganze Palliativ- und Hospizbewegung eigentlich in den 70er Jahren in England entstanden ist und die Ausbildung in Österreich und wahrscheinlich auch international ist zwar da, zusehends, aber sie kommt sicherlich zu kurz. Das behauptet wahrscheinlich jeder vom eigenen Fachgebiet.
Und bei uns stimmt's wirklich.
Ja, bei uns stimmt's wirklich, genau. Und wir wollen jetzt niemandem etwas vorwerfen, wir wollen niemanden bashen, sondern wir wollen auch nicht palliatives Unwissen sozusagen bloßstellen, sondern uns ist es ein Anliegen, eine Servicefolge, hast du es genannt,
genau,
oder? Zu leisten.
Quasi als Service für alle Kolleginnen aus anderen Fachrichtungen, weil ich glaube, es hören ja viele Palliativ versierte Kolleginnen oft zu bei unserem Podcast, aber sicher auch viele Kolleginnen aus anderen Fachrichtungen, die interessiert sind. Und einfach weil halt immer wieder die ähnlichen oder gleiche Fragen kommen, haben wir uns gedacht, wie so ein, wie heißt das, FAQ, also so
Frequently Asked Questions.
Genau. Also so wollen wir das einfach mal als Service für andere ärztliche Kolleginnen machen, sozusagen. Und lustigerweise, weil ich bin ja jetzt gerade auf der Notfallmedizin und da ist eine Hauptaufgabe, dass wir halt, wenn wir Patientinnen sehen, diese dann, wenn wir das Gefühl haben, sie brauchen einen stationären Aufenthalt, an andere Abteilungen oder an Abteilungen mit einer Station sozusagen weiter verkaufen oder halt schauen, dass sie dort aufgenommen werden. Und da ist es mir wirklich sogar selbst jetzt schon passiert, bei einem Patienten, der ist gekommen mit einem Parkinson und der hatte den, ist halt schon sehr lange diesen Parkinson und ist halt gekommen mit einer Lungenentzündung und man muss ja dann immer in relativ rascher Zeit schauen, wo der jetzt als nächstes hinkommen kann, dieser Patient. Und es war halt bei diesem Patienten klar, dass der unbedingt stationär aufgenommen werden muss, weil auch die Familie, die hat ihn zu Hause gepflegt, schon 2 Jahre lang, aber mit der Situation wären sie jetzt halt überfordert gewesen. Und irgendwie habe ich dann auch mit dem Neurologen gesprochen und dem hat dann auch gemeint, ja, das ist schon sehr weit fortgeschritten, diese Parkinson-Erkrankung. Und um diesen Patienten dann stationär aufnehmen zu können, um zum Beispiel diese Lungenentzündung behandeln zu können, wo wir auch in dem Moment gar nicht sicher waren, ob man da jetzt wirklich diese Lungenentzündung noch behandeln sollte, was man aber jetzt eben nicht auf den Notfall so schnell entscheidet oder oft nicht so schnell entscheiden kann, habe ich dann halt mit dem Kollegen von, ich weiß es nicht, das war eine internistische Station, habe ich dann telefoniert und habe dann wirklich gesagt so, ja, und ich habe auch mit dem Neurologen telefoniert und der ist wirklich schon höchst palliativ.
Wir müssen den Podcast umbenennen.
Das war dann ganz höchst schlimm, palliativ. Weil ich habe mir dann gedacht, also ich habe dann eh gesagt, na, so, wenn man das halt so sagen kann. Aber ich habe mich dann wirklich dabei selbst ertappt, wie ich dieses hochpalliative Wort verwendet habe.
Höchst palliativ.
Haben wir gedacht, ja, so ist man einfach jetzt mal auch auf der anderen Seite. Weil es kann sich halt auch jeder was drunter vorstellen, glaube ich, wenn man halt sagt, der ist schon hochpalliativ. Und deshalb, natürlich habe ich es auch davor schon immer verstanden, warum jemand so bin bezeichnet.
Es erzeugt Druck.
Es erzeugt Druck. Und wahrscheinlich hätte ich das so wie an Anlehnung an unsere London-Folge, hätte ich wahrscheinlich sagen sollen, er ist jetzt so krank, dass er jederzeit versterben könnte.
Sick enough to die.
Also vielleicht hätte ich nicht höchst palliativ sagen sollen, aber einfach, um dieses Gespräch ein bisschen voranzutreiben und dem Kollegen am Telefon ein Bild zu geben, habe ich das böse Unwort verwendet.
Kommst du ins Palli-Jädel deswegen?
Ich glaube auch, ja. Also, ja, wir sind keinesfalls irgendwie besser oder anders. Es ist einfach...
Diese Wörter kommen immer wieder vor. Der Patient schlug etwa irgendwo auf, ja. Wird wo angebunden. Das ist echt unglaublich, oder? Wurde vorstellig. Also das sagt man ja sonst nicht, oder? Ich wurde im Restaurant vorstellig. Aber ja, wir haben da so eine eigenartige Sprache entwickelt, die wir dann mit einem Selbstverständnis nachahmen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, also ich versuche auch immer, das möglichst plakativ zu machen für die Kolleginnen und Kollegen. Und da ist jetzt mein neuer Standardspruch in Bezug auf Anfragen bei uns. Keine Symptome, keine Übernahme. Ich meine, das klingt ein bisschen brutal, aber oft bekommen wir ja doch Anfragen, wo gar nicht den Menschen bewusst ist, was eine Palliativstation ist und wo man halt einfach sich denkt, okay, da ist jetzt ein alter Mensch, der ist gestürzt und hat Harnwegsinfekt und braucht Versorgung und Sozialarbeit und dafür ist eine Palliativstation nicht der richtige Ort. Das wissen aber viele nicht. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt alte Menschen diskriminiert, die einen Harnwegsinfekt haben, sondern dass halt keine klare Abgrenzung, glaube ich, für viele da ist und man halt einmal probiert, einen Menschen irgendwo hinzulegen, wie du richtig sagst, weil ja auch Bettendruck da ist. Und ich glaube, das ist nicht nur in Österreich so, dass es Bettendruck gibt und Pflegemangel zugleich. Also da sind viele Herausforderungen da und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir so eine Folge machen, um auch ein bisschen unsere Perspektive zu erklären, wenn uns die Leute dann 20 Minuten lang mit einer emotionalen Geschichte nahelegen wollen, dass wir jetzt diese Person ganz dringend aufnehmen müssen.
Entlastungsgespräch der Kolleginnen. Das ist auch schon eine der ersten Fragen oder eine der häufigen Fragen, die wir bekommen. Was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Und am liebsten würde ich dann auch immer antworten, dass wir halt einfach nur Kaffee trinken und Händchen halten. Weil ich glaube, viele stellen sich das dann so vor, weil wir tun ja eh nur reden und das war's. Alles andere macht bei uns die Sozialarbeiterin. Ich weiß es nicht, was in den Köpfen vorgeht. Aber ich glaube, um ein Bild zu bekommen, was wir so machen, kann man sich sicher gerne die Folgen 1 bis jetzt zur aktuellen von unserem Podcast anhören. Da versuchen wir ja ein bisschen zu beschreiben, was man als Palliativ-Care-Team oder als Palliativmedizinerin so machen kann. Und ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man ein Praktikum bei uns macht oder auf einer anderen Palliativeinrichtung.
Darfst du es nicht mehr sagen, weil wir haben so viele Anfragen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Podcast zu tun hat.
In jeder
Machen Sie ein Praktikum, aber woanders.
Genau.
Nein, das stimmt ja wirklich. Man muss es mal selber erlebt haben. Deswegen finde ich es schon einigermaßen schockierend, dass man für das Palliativdiplom der Österreichischen Ärztekammer in Deutschland, in der Schweiz, weiß ich nicht, wie es dort ist, das weiß ich nicht so genau, nicht einmal ein Praktikum braucht. Du kannst es in einer Woche letzten Endes runterradeln oder halt an einigen Wochenenden und musst nie in deinem Leben eine Palliativeinrichtung betreten haben. Und wenn du das Geriatrie-Diplom machst, kriegst du offenbar das Palliativ-Diplom dazu. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich meine, Palliative Care beginnt quasi nach der Geburt unmittelbar, kann beginnen bis ins hohe Alter, aber ist jetzt mit Geriatrie nicht gleichzusetzen, wenngleich es Überschneidungen gibt. Also das, finde ich, gehört dringend geändert, weil wenn du es nicht live erlebst, dann ist es halt theoretisches Wissen. Und wir wissen alle, wenn du eine Zeit lang mal wo warst, so wie du jetzt auf der Notfall, ist es was anderes, als wenn man nur Notfallmedizin im Studium lernt, wo man sich denkt, wow, ist das cool, voll aufregend, spannende Vorlesung. Und in der Praxis ist es dann doch nochmal was anderes, weil da kommt nicht die ganze Zeit jemand mit Hirnblutung oder Herzinfarkt, sondern ganz viele Banalitäten kommen auch Menschen mit ganz banalen Erkrankungen in die Notaufnahme. Und gleichzeitig ist es bei uns im Palliativbereich so, dass wir, wenn man dieses ABCD durchgeht, alles haben, ja. Atemwegsprobleme, Niereninsuffizienz, akutes Nierenversagen, Leberversagen, Ergüsse. Wir punktieren sehr viel. Ja, wir sind auch ärztlich tätig. Wir stechen auch wo hinein. Wir können das auch ziemlich gut und machen das auch gern. Also viele wissen das nicht, dass das auch mit invasiven Tätigkeiten verbunden ist. Im Hospiz wohl eher nicht, weil da der Ansatz ein anderer ist, wenn man sagt, die Menschen, die so einen komplexen Versorgungsbedarf haben, sind wahrscheinlich im Krankenhaus zumindest kurzfristig besser aufgehoben. Aber auch das ist, glaube ich, etwas, wo es noch sehr, sehr viele Mythen gibt. Oder na, der kriegt nur Antibiotikum, den können wir nicht auf die Palliativ legen. Also wir drehen nicht die Perfusoren hoch, wenn man bei uns bei der Türe hereinkommt. Das ist uns auch wichtig, dass wir das immer wieder betonen.
Also ich glaube auch, dass es sich einfach für jeden, der im medizinischen Bereich tätig ist, lohnt, irgendwann einmal auf einer Palliativstation gewesen zu sein. Und ich finde immer, was man vielleicht ein bisschen so als Warnung sagen muss, es macht sicher dann die Entscheidungen, die man später im medizinischen Alltag trifft, sicher nicht einfacher, aber wahrscheinlich einfach vielleicht besser, oder halt man macht sie dann halt einfach mit einem anderen Hintergrundwissen und kann dadurch vielleicht schwere Entscheidungen mit einem besseren Bauchgefühl zumindest treffen und nicht so einfach, ja.
Ich glaube, es ist nicht nur ein Bauchgefühl. Ich weiß, was du meinst, dass man einfach durch die Erfahrung, durch das Erfahrungswissen, das man hat, sich leichter tut, Entscheidungen zu treffen oder so in diesen Gedankengang zu kommen, dass man es ethisch beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven und den Patienten mit einbezieht. Das ist ja immer so selbstverständlich, wird aber oft nicht gemacht. Und vielleicht muss es gar nicht immer eine Palliativstation sein, sondern auch ein Palliativteam. In manchen Krankenhäusern gibt es ja keine Stationen, aber Palliativteams, die auch auf unterschiedlichste Stationen gehen. Wir machen das ja auch und dort beraten. Und du hast das ja in England auch gemacht. Die hatten auch keine Palliativstation,
genau,
oder?
Die hatten auch primär nur den Konsildienst. Ja.
Aber uns ist auch wichtig, ja, Bauchgefühl ist etwas, das man auch zulassen sollte, auch in der Gesprächsführung, nicht immer nur ein Schema runterrattern, sondern auch annehmen, was wirklich sich auftut. Aber wir haben auch sehr viel Evidenz und sehr viele Standards. Also wir handeln nicht nur aus dem kleinen Finger heraus. Manche sagen, ja, ihr habt ja keine Guidelines und bei euch ist alles so schwammig. Und das war vielleicht mal so, aber da hat sich extrem viel getan.
Ja, und was wir im Konzildienst ja oft erleben, oder wo du dann auch immer sagst, wir sind jetzt nicht der Sterbe-TÜV, das ist auch eine Sache, mit der wir vielleicht häufig konfrontiert sind, dass wir als Konzil-Team die Frage bekommen, die Patientin liegt im Sterben, dürfen wir die oder die Therapie beenden oder müssen wir da jetzt einen Opioid-Perfuser starten, weil man startet ja mit, weiß ich nicht, einem Morphin-Perfuser, wenn jemand stirbt. Oder ist die Patientin überhaupt sterbend, dass wir das quasi als Palliativteam evaluieren sollen, wo ich mir manchmal denke so,
One size fits all, also man kommt einmal vorbei und setzt alles ab, das ist natürlich nicht zielführend und wird den Leuten auch nicht gerecht. Aber oft ist es eine Verzweiflung, glaube ich wirklich, und meistens, wenn man freundlich zu den Leuten ist und hingeht und sich zuwendet, dann wird das auch sehr gut angenommen, habe ich den Eindruck. Nur bis es dann wirklich umgesetzt wird, weil wir ja immer sagen, wir wollen, dass die primäre Palliativversorgung besser wird. Das heißt, wir wollen uns selber überflüssig machen bis zu einem gewissen Grad und schauen, dass die anderen das besser können. Das funktioniert sehr, sehr langsam. Es funktioniert immer besser. Es gibt Palliophile und Palliophobe auf jeder Station. Und die müssen sich halt auch irgendwo zusammenfinden, weil das Schlimmste ist ja, wenn einer Familie mitgeteilt wird, so wie du gesagt hast, diagnosed dying, und da wird mitgeteilt, es liegt ein lieber, von ihnen geliebter Mensch im Sterben, und dann kommt am nächsten Tag der Nächste und sagt, na sicher nicht, und das Entzündungswerte sind so hoch und da müssen wir alles tun und sie müssen kämpfen. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man im Team sich einigt, weil sonst sind die Angehörigen sehr, sehr verunsichert und das kann Traumatisierungen auslösen. Und da unterstützen wir schon gern, in so komplexen Situationen eine klare Linie vorzugeben. Und letztens hat mich eine Kollegin kontaktiert wegen einer Patientin und hat gesagt, na, sie glaubt, das mobile Palliativteam hat dort schon Morphiumspritzen zurückgelassen. Sie glaubt also, die wird jetzt bald sterben. Und dann habe ich gesagt, das muss das überhaupt nicht bedeuten. Ja, weil man kann mit Morphiumspritzen viele Monate, sogar Jahre leben. Aber für viele ist so diese Assoziation da, puh, Palliativteam ist gleich Morphium, ist gleich tot.
Man darf auch ohne Opioide sterben. Das finde ich auch immer eine Message, weil viele glauben halt irgendwie, man gibt, wenn jemand stirbt, auf jeden Fall das Morphium, weil das ist irgendwie so der Standard. Aber das ist halt einfach, ja.
Ja, ein bisschen Glücksgefühle am Lebensende, denken sich manche, dann macht man es den Leuten leichter. Aber tatsächlich ist es so, dass manche Leute ganz von alleine sterben können. Das scheint in uns vorhanden zu sein, dieses Potenzial, dass wir das schaffen. Und es braucht eine Indikation für jede Therapie, die man gibt. Ganz schlimm finde ich dann immer, wenn irgendwie steht, eben eine halbe Ampulle Morphium, wo nicht einmal die Milligramm dabei stehen. Also eine halbe Ampulle von 50 Milligramm ist ja wohl ein Unterschied. Das ist eine halbe Ampulle von 5 Milligramm. Und dann steht bei Leid. Weil Leid ist so subjektiv. Der eine geht rein und sagt, die leidet so entsetzlich. Der nächste geht rein und sagt, die schaut schon immer so verzwickt rein. Ja, also das ist alles so subjektiv teilweise, diese Begriffe. Und deswegen glaube ich, man muss auch in der Palliative Care sehr konzise und präzise sein, Dinge standardisiert erheben und auch Ziele definieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn das Ziel ist, Sterben zulassen, dann sollte man sich auch auf das einlassen. Das heißt nicht, dass man das nicht mal wieder zurücknehmen kann. Auch wir haben uns schon getäuscht und jeden Perfusor kann man auch mal wieder abdrehen, muss man auch sagen. Also das heißt nicht, dass ein Sterberitual begonnen wird, aber prinzipiell ist es schon so, dass sehr oft, glaube ich, Menschen versterben in Krankenhäusern mit einem ganzen Christbaum an Therapien. Und da bin ich froh, wenn sie uns einmal zu viel holen, als einmal zu wenig.
Da ist dann auch oft die Frage, ob zum Beispiel ein Antibiotikum wirklich abgesetzt werden darf in der Sterbephase. Und das finde ich auch immer schwierig, weil wir ja als Konsilteam immer nur eine Momentaufnahme haben von dem Ganzen. Und wenn dann jemand schon, weiß ich nicht, 4 Wochen auf einer Station liegt und eine vielleicht initial einen Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung behandelt bekommen hat mit einem Antibiotikum, und das ist dann halt einfach immer weitergeführt worden, weil der Entzündungswert nicht zurückgeht oder aus welchen Gründen auch immer, die wir ja als Palliativteam jetzt gar nicht erheben können oder wollen, weil das jetzt nicht unsere Aufgabe ist, ist es dann einfach nicht unsere Entscheidung, ob eine Therapie beendet wird. Das ist immer eine Entscheidung des behandelnden Teams und die Personen, die Patientinnen am besten kennen müssen, das entscheiden, weil wir haben ja immer wirklich nur diese halbe Stunde, die wir da beim Konzil dort sind, können wir nicht sagen, ja, hört's auf mit allem. Wir können immer nur halt unterstützend empfehlen, ja, wenn man glaubt, dass jetzt das Ziel nicht mehr die Heilung vor der Lungenentzündung sein wird mit dem Antibiotikum, dann würden wir das in dieser Situation auch beenden. Oder vielleicht, weiß ich nicht, sie sind auf zeitlich begrenzt quasi einen Therapieversuch machen, also sozusagen, ja, für eine Woche probieren wir, vielleicht hilft
Time-Limited Treatment Trial.
Vielleicht hilft die Therapie gegen die Entzündung und die Patientin, also der Zustand der Patientin bessert sich dann dadurch, oder wir können erwarten, dass Symptome gelindert werden durch die Therapie. Aber ja, wir können dann nicht sagen, ja, nein, alles weg oder alle Therapien beenden sofort.
Genau, die Kompetenz, die primäre Kompetenz oder die letzte Kompetenz, die Dinge zu entscheiden, bleibt bei dem behandelnden Team. Das ist wie in der Ethikberatung. Da kommen wir auch nicht und sagen, wie es zu gehen hat, sondern es dient eher dem gemeinsamen Austausch. Und ich glaube, was auch so eine Stärke ist eines Palliativteams, ist dieses Fragen stellen. Was möchte die Patientin? Was möchte der Patient? Gibt es eine Willensäußerung? Und vielleicht ist das, was die Menschen selber wollen und das, was wir wollen, überhaupt nicht dasselbe. So wie eine Patientin jetzt bei uns vor kurzem auf der Station einfach gesagt hat, sie möchte keinen Stent haben, ihr Bronchus ist zu, mehr oder weniger, macht ihr auch Atemnot, aber sie möchte das nicht haben. Und natürlich denkst du dann, das könnte man aber machen und das würde doch so gut tun und dann können sie wieder besser atmen und warum entscheidet sie sich dagegen und die quält sich ja selber. Und da ist immer die Frage, gibt sicher Situationen, wo wir wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen und sagen, schauen Sie, tun sich das umsonst an, weil nach einer Pleurapunktion zum Beispiel, wenn man Wasser aus der Lunge ablässt, das ist ein Soforteffekt, da geht es den Leuten viel, viel besser. Und wenn man da einfach sagt, okay, sie wollen das nicht, naja, machen wir einen Perfusor, wenn wir es eigentlich anders deutlich bessern könnten, finde ich das auch nicht richtig. Aber wir haben auch zu respektieren, dass manche Menschen sich anders entscheiden, als wir das gerne hätten. Und das ist nicht immer so einfach und das geht auch nicht in einem Gespräch. Und für viele wird das als extremes Versagen empfunden, weil sie sagen so quasi, naja, wieso soll die das jetzt entscheiden? Die weiß es ja nicht besser. Selbst das steht uns nicht zu. Ja, wir können beraten und wir müssen schon auch vernünftig beraten. Also wenn jemand jetzt komplett gaga ist und völlig auf dem Holzweg, glaube ich, muss man das auch mal adressieren. Und da gibt es schon so ein bisschen diese Überredseligkeit in der Palliative Care, wo ich manchmal glaube, bevor wir jetzt alle da reden und ewig diskutieren, muss man irgendwann auch einmal zu einer Message kommen. Und manchmal, glaube ich, muss man auch Palliative Paternalism, da gibt es auch ein Paper dazu, das können wir verlinken, das finde ich sehr, sehr gut. Können wir auch ein bisschen paternalistisch sein. Auch als Palliativteam können wir das, aber vielleicht nicht so gut.
Aber ich glaube, dass das eh in den anderen Disziplinen oft eher paternalistisch gehandelt wird und da ist es dann manchmal vielleicht gut, wenn wir als Palliativteam kommen und nochmal erinnern, dass wir eher die Patientin und nicht den Laborbefund zum Beispiel behandeln.
Und Befund ist nicht gleich Befinden. Das ist so unser Standardspruch, weil manche Leute haben einen desaströsen Befund und denen geht's super und manche Leute haben keinen so großartigen Befund und denen geht's sehr, sehr schlecht. Und das kann man den Menschen auch so rückmelden, wenn die sagen, ich verstehe das nicht. Bei mir wird immer alles schlechter in der Computertomographie, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Also man sieht auch, es lässt sich nicht alles so einfach abbilden.
Den Spruch verwende ich also auch auf der Notfall ganz oft, weil da sind Leute häufig enttäuscht, dass wir nichts gefunden haben im Labor, weil alles schön ist, aber sie haben trotzdem Bauchschmerzen. Und da sage ich ja, ich weiß, ihr Befund ist jetzt nicht ihr Befinden, aber es schaut gerade im Moment alles im Labor schön aus.
Harnwegsinfekt kannst du sagen, mit der Blase weinen, habe ich mal gehört.
Oh, das ist schön. Ja. Ja, so ein anderes häufiges Thema neben der antibiotischen Therapie am Lebensende oder antimikrobiellen Therapie am Lebensende, ist auch die Ernährung am Lebensende. Da haben wir, glaube ich, auch schon sehr viel drüber gesprochen. Aber trotzdem werden wir dann in dem Fall vielleicht manchmal auch mit einem Ethikkonzil verwechselt, weil irgendwie dann die Frage ist, ob die Patientin eine PEC-Sonde bekommen soll, also so eine Ernährungssonde bekommen soll. Oder wir merken es vielleicht oft auch bei den Konzilen, dass Menschen, die eindeutig im Sterben liegen, noch irgendwie Flüssigkeit dreimal am Tag verabreicht wird über die Vene. Damit sind wir eigentlich schon sehr häufig, überhäufig, vielleicht sogar konfrontiert.
Höchst häufig.
Und da ist es halt wirklich, da schreiben wir dann auch in die Konzile eben oder reden natürlich mit den Kolleginnen immer darüber, dass wir bei Tumorpatientinnen zum Beispiel, wenn man da eine Lebenserwartung von unter 3 bis 6 Monaten hat, keine künstliche Ernährung mehr empfehlen würde. Und das ist halt, man sich wirklich nur auf die Mundpflege, ja, zurückziehen sollte oder
konzentrieren sollte. Ad lipidum essen sozusagen, das, was den Leuten schmeckt.
Genau, und nicht über die Vene oder über den, ja, wenn schon eine PEC-Sonde liegt, kann man natürlich das überlegen, Ernährung zu geben, wenn die Patienten, also sollte man natürlich Ernährung geben, wenn die Patienten ein Hungergefühl haben, also wenn zum Beispiel ein mechanisches Problem überhalb des Magens, bei HNO-Tumorpatientinnen häufig das Problem ist, gibt man natürlich über die Magensonde noch oder die PEC-Sonde noch Ernährung bei Hunger, aber sonst eigentlich in der Sterbephase dann auch nicht mehr, weil das einfach nur viel mehr Schleim produziert und Flüssigkeitseinlagerungen verursacht und das dann, ja.
Unphysiologisch ist es oft, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also die Ernährung unter Umgehung des Magens, die sogenannte parenterale Ernährung, ist ja per se jetzt schon mal unphysiologisch, manchmal geht es nicht anders. Und die PEG-Sonde wäre noch der physiologischere Weg, aber da muss man sich auch immer überlegen, profitiert die Person davon und was ist wiederum das Ziel? Ja, Aufbau von Muskulatur, damit die Person nochmal nach Hause gehen kann. Oder wie du sagst, Hungergefühl zu stillen. Manchmal kann man auch ein bisschen Glucose anhängen über die Vene und das hilft auch gegen das Hungergefühl. Also es ist, glaube ich, kein Kochrezept vorhanden, wo wir wirklich ganz genau sagen können, in dieser Situation dies und jenes, sondern es ist immer eine Betrachtungsweise der individuellen Situation und deswegen braucht es ein Team, um das gut entscheiden zu können und den Menschen selber, der natürlich den Takt vorgibt und seine eigenen Werte kommuniziert.
Ja, und dann ist es häufig so, dass Patientinnen ja gar nicht mehr ansprechbar sind
Oje.
Schon wieder ein falsches Wort gesagt, dass Patientinnen, wenn man sie anspricht, gar nicht mehr reagieren, dass man nicht mehr so gut mit ihnen kommunizieren kann,
es weil nichts ja eh,
von ihnen zurückkommt.
Dem, ja, das mit dem Nicht-Ansprechen ist immer so ein Gag jetzt bei uns, weil man kann ja jeden ansprechen, du kannst auch an einem Grab stehen und sprechen, aber es wird oft so gesagt, ist nicht mehr ansprechbar. Ja, das ist wieder ein Zeichen, oder, dass man mehr Vorsorgedokumente braucht.
Genau, und dann redet man ja häufig mit den Angehörigen, was jetzt so der Wunsch der Patientin ist oder was die glauben, dass der Wunsch der Patientin in dieser Situation sein könnte. Und oft ist dann zum Beispiel eben, dass Ernährung fortgeführt wird oder dass man wirklich eine Päcksonde legt, weil das die Angehörigen so wollten, weil sonst verhungert jemand, ja.
Und Angst vor juristischen Konsequenzen.
Genau. Ja.
Und die Angehörigen machen so einen Druck. Und wenn dann jemand aus der Familie noch Jurist ist, dann ist überhaupt die doppelte Angst. Und da ist ganz klar manchmal auch wichtig, dass man sich überlegt, wie ist die medizinische Situation. Und es gibt kein Anrecht auf nicht indizierte medizinische Maßnahmen. Auch nicht mit Klagen und auch nicht mit Anwaltsbriefen. Wenn wir das aus ärztlicher Perspektive oder aus interprofessioneller Perspektive im Team rechtfertigen können, dass man diese Maßnahme nicht mehr macht, weil wir uns darüber Gedanken gemacht haben, anhand des neuesten Standards und der Evidenz, dann gibt's kein Anrecht auf diese Maßnahmen. Ich glaube, dass das vielen Menschen nicht klar ist und die dann sehr unter Druck geraten und das verursacht natürlich großen Moral Distress in den Teams. Und die Angehörigen meinen sehr oft auch nicht böse. Die haben ja manchmal das Gefühl, wenn sie da jetzt sagen, man soll das nicht machen und die Person ist am nächsten Tag verstorben oder in den nächsten Tagen, dann fühlen sie sich schuldig.
Ja, und ich glaube auch, dass man da halt sich sehr viel Zeit und Nerven manchmal sparen kann, wenn man weiß, wie man vielleicht solche Dinge richtig kommuniziert. Also wenn man mit Angehörigen zum Beispiel spricht über die Ernährung, dass man ihnen gar nicht diese Frage so gibt, so sollen wir jetzt ihre Mutter ernähren, sondern, weiß ich nicht, hätten sie... Wissen Sie oder haben Sie mit Ihrer Mutter gesprochen, wie es jetzt in dieser Situation wäre, was sie sich jetzt wünschen würde?
Hat sie eine Äußerung gemacht?
Genau. Nicht unbedingt in der Sterbensphase, wo wir wissen, dass es nicht indiziert ist, aber wenn es jetzt eine vorübergehende Sache vielleicht auch manchmal nur ist, dass man das vielleicht einfach auch sich überlegt, wie man das ansprechen kann, dass man es nicht den Angehörigen umhängt, diese Entscheidung, wenn die nicht die Vorsorgebevollmächtigten gerade sind.
Und dass man sie wirklich anhört, dass man ihre Wut nicht persönlich nimmt, ihre Verzweiflung, sondern sich auf Augenhöhe mit ihnen hinsetzt und einfach sagt, das ist nicht einfach. Und es ist auch, wenn ein Mensch einmal gesagt hat, na, ich möchte nicht dahin siechen, dann ist einmal die erste Frage, was heißt für dich dahin siechen? Weil für dich heißt es vielleicht, was hast du gesagt, möchtest du nicht in der Patientenverfügung? Du möchtest keine Demenzpuppe,
ja,
genau. Also dir darf man die nicht ans Bett setzen und ich möchte kein Rosenöl und keinen Damenbart. Aber bitte, jeder hat da andere Bedürfnisse. Deswegen ist immer die Frage, das ist teilweise auch so inkonkret. Und da muss man halt versuchen, ein bisschen nachzubohren. Wie ist die Person im Leben gewesen? Erinnere mich an eine alte Dame, die halt immer in die Oper gegangen ist, bis zuletzt noch, ja, und dann von der Straßenbahn angefahren wurde. Und die hatte aber nur so eine halbe Patientenverfügung, so eine, die man als sonstige interpretieren hätte können, aber eigentlich kaum brauchbar. Und da war schon aus der Erzählung, da gab es nur eine beste Freundin, da gab es keine Angehörigen mehr, von diesem Leben ganz klar, dass da jetzt Rückzug geboten ist. Und dann braucht man halt auch die, sag ich mal, Eier oder Eierstöcke, das dann zu machen. Und dann muss es auch glaubwürdig sein.
Ja.
Das ist halt auch nicht immer so einfach, weil es kommen ja schon manchmal Menschen daher, wie soll ich sagen, wo es nicht so einfach ist, da zu sagen, okay, der mutmaßliche Wille ist eindeutig glaubhaft mitgeteilt worden, weil dann kommen manchmal verschiedene Leute mit verschiedenen Meinungen. Deswegen braucht man für sowas sehr viel Zeit und sehr viel Nerven. Und diese Nerven haben viele nicht und dann schmeißen sie die Nerven weg und dann holen sie manchmal uns.
Genau. Und wir kommen ja immer gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht gerne kommen. Und wir haben ja auch Zeit und kommen gerne. Ja, und in dem Zusammenhang ist es sicher wieder mal gut zu erwähnen, dass Advanced Care Planning super toll und wichtig ist, dass jeder am besten eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben sollte. Und da in dem Zusammenhang gibt es auch oft oder manchmal die Frage, ob jetzt eigentlich beachtet werden muss, was in einer Patientenverfügung steht. Da würde ich immer am liebsten auf die Folge 11 verweisen, wo wir über die Patientenverfügung sprechen. Und irgendwie ist es immer ganz spannend, weil wenn dann auf einmal eine Patientin eine Patientenverfügung mitbringt und sagt, ja, ich habe ja sowas, dann werden alle plötzlich irgendwie nervös und wissen nicht, was jetzt damit gemacht werden muss. Und da bin ich dann immer ein bisschen...
Lesen wäre mal das Erste.
Bin dann immer ein bisschen erstaunt, weil ich dann nicht genau weiß, weil oft ist es ja so, dass man mit den Leuten noch reden kann, die im Krankenhaus sind. Also meistens eigentlich sogar. Und dann redet man halt mit den Menschen und kann ja eh auch nochmal besprechen, was in der Patientenverfügung steht. Und wenn die Patientin halt nicht mehr ansprechbar ist, dann tritt halt meistens das in Kraft, was in dieser Patientenverfügung steht.
Außer es wurde davor mündlich widerrufen. Genau, dann kann man den aktuellen Willen dokumentieren. Ich glaube, dass wir das auch öfters machen sollten. So Narrative, die wortwörtlich von den Patientinnen und Patienten kommen, in den Dekurs schreiben, also in dieses elektronische System, das es, glaube ich, mittlerweile in allen Krankenhäusern gibt, was mich immer wahnsinnig aufregt ist, wenn dann die Leute so schlampig dekursieren mit irgendeinem PAT, alles wird abgekürzt, PAT-ET, Klammeraffe, dieser Klammeraffe, CT oder S, das regt mich immer am allermeisten auf, S, W, B, wie subjektives Wohlbefinden. Ja. Was heißt denn das? Ja? Also einen Satz hat doch jeder verdient oder eine Sätzin und wer schreibt, der bleibt. Also ich glaube, wenn da besser ein bisschen geschrieben werden würde, was die Leute wirklich äußern. Zum Beispiel war in den letzten Monaten viermal in der Notaufnahme, ist schon so verzweifelt, fühlt sich abhängig. Wenn das auch beschrieben werden würde, aber stattdessen steht kein CRP, Abdomen weich, Lunge frei, Herztöne rein, rhythmisch normofrequent. Und dann vielleicht noch irgendeine Diagnose, metastasierte Krebserkrankung XY. Und du bist auch nicht schlauer. Also ich glaube, dass vielleicht sollte man dafür einen Kurs machen, oder? Kurse anbieten, wie man das ein bisschen ändert.
Wie man bei palliativen Patientinnen gut dokumentieren kann, die Wünsche.
Wünsche, Werte und Ziele. Wünsche sind natürlich oft unrealistisch, aber man darf sich alles wünschen. Viele sagen ja bei uns auch, sie möchten gesund werden, wenn sie aufgenommen werden. Und da sagen wir halt dann auch nicht das Antwort, na, gesund werden sie nimmer, sondern wir versuchen zu verstehen, was bedeutet denn Gesundheit für sie und Vitalität. Also nicht immer alles gleich so abbashen, das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir eh schon einiges gesagt, aber es gibt noch vieles zu sagen. Vieles kann man in den vorherigen Folgen schon hören wahrscheinlich. Aber wir werden jetzt hier die Folge beenden und eine zweite Folge zu diesem so spannenden Thema für unsere allerliebsten Kolleginnen aufnehmen.
Ich muss den Cliffhanger machen. Worüber sprechen wir beim nächsten Mal?
Beim nächsten Mal werden wir darüber sprechen, ob wir auch Eris geben.
Was sind Eris?
Das werden wir beim nächsten Mal beantworten.
Genau, das ist sehr gut. Das kann man jetzt googeln.
Okay, falls ihr zwischendurch Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, teilt sie gerne mit uns, schreibt uns unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, Baba!